MENA Watch, der Talk.
Ich darf jetzt herzlich Gerald Kahner begrüßen. Darf Sie kurz vorstellen, Sie waren im Rang des Brigadiers beim österreichischen Bundesheer, waren dann Sicherheitsexperte und sind heute ein gefragter Experte für Funk und Fernsehen, wenn es um die Einordnung und Analyse von militärischen und geopolitischen Konflikten geht. Herzlich willkommen, Herr Kahner. Freut mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Wir sprechen natürlich heute über den Libanon und über die militärische Offensive von Israel. Wir wissen, seit dem 7. Oktober des Vorjahres hat die Hisbollah im Libanon Israel mit tausenden Raketen mittlerweile überzogen. Der Norden von Israel ist evakuiert. Ungefähr 60.000 Menschen sind in den Süden gezogen. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, aber in einem begrenzten Rahmen. Aber in den letzten 3-4 Tagen hat Israel eine größere Offensive gestartet. Vielleicht können Sie uns das kurz einordnen, wie wir das einschätzen müssen derzeit.
Es dürfte doch so sein, dass die Hamas jetzt in ihren militärischen Strukturen weitestgehend zerschlagen ist, das heißt nicht mehr diese Bedrohung darstellt, die es noch bis vor wenigen Monaten dargestellt hat. Das heißt, Israel kann militärische Kräfte aus dem Bereich des Gazastreifens in den Norden verlagern. Sie haben ja bereits gesagt, dass 60 andere Quellen sprechen, sogar bis zu 70.000 israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eben aus dem Norden evakuiert werden mussten in den Süden. Das ist natürlich aus Sicht der israelischen Politik nicht wirklich ein tragbarer Zustand, der über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten ist. Das heißt, Israel muss sich einfach bemühen, diese Israelis wieder zurückzubringen in ihre Heimat. Städte und Heimatdörfer, dort wo sie ihren Lebensunterhalt ja letztlich bestreiten. Und eine Voraussetzung dafür ist die massive Bekämpfung, möglichst auch die Ausschaltung großer Teile der Hisbollah, wegen derer ja letztlich diese Evakuierung erforderlich war. Die von Ihnen erwähnten Beschüsse des nördlichen Teiles des israelischen Staatsgebietes, letztlich sogar bis Tel Aviv. Und hier muss Israel entsprechende Maßnahmen setzen und aus meiner Sicht war relativ klar, dass diese nachrichtendienstliche Operation des Mossad mit den Explosionen der Pager der erste Schritt war, um eben dieser Bedrohung durch die Hisbollah weitestgehend Herr zu werden.
Es werden berichtet von 500 Toten. Was genau macht jetzt Israel? Also was wird genau im Süden vom Libanon bombardiert oder was versucht man auszuschalten?
Israel macht das, was zum Beispiel auch die Ukraine in Russland versucht, nämlich die Logistik des Gegners, in dem Fall der Hisbollah, zu zerstören bzw. zu vernichten, versucht die Hisbollah weitestgehend abzuschneiden vom Nachschub, der ja hauptsächlich aus dem Iran fließt.
Syrien muss man dazu sagen.
Syrien und den Irak. Das ist ein umfangreiches Unterfangen und nach derzeitigen Stand der Dinge dürfte Israel das allein aus der Luft beziehungsweise vom Boden aus im Sinne von weitreichenden der Bekämpfung dieser Depots mit weitreichenden ballistischen Lenkwaffen versuchen. Ob das dabei, man es dabei bewenden lassen kann, werden die nächsten Tage zeigen. Im Moment jedenfalls scheint es mir so zu sein, dass Israel versucht, das aus der Luft zu tun, sprich die Munitionsdepots, die Logistik, die Führungsstruktur der Hisbollah zu zerstören, und das dürfte ja bereits in der Vorwoche gelungen sein.
Sie sprechen die Führungsstruktur an. Es gibt Berichte, dass sehr viele aus der Führungsstruktur eliminiert worden sind. Wie sehr schwächt das die Terrororganisation? Kann man das irgendwie einordnen? Oder gibt es da dahinter Personen, die das sofort übernehmen können? Oder ist das eine Schwächung, die sehr stark ist und ausgeprägt ist?
Das ist in vielfacher Hinsicht eine gewaltige Schwächung bzw. Lähmung der Führungsstruktur der Hisbollah. Wir wissen ja bis jetzt, dass so etwa 2000 Personen schwer verletzt wurden. 60 bis 70 davon dürften auch getötet worden sein durch die Explosion, die gezielte und relativ synchrone Explosion dieser Pager. Wenn man bedenkt, dass die Personalstruktur der Hisbollah in etwa auf 20.000 bis 25.000 permanente Kämpfer geschätzt wird, dann sind, wenn über 2.000 bis 2.500, 3.000 Personen hier zu Schaden gekommen sind, dass ja etwa 10% des gesamten Personalstandes, das sind aber jetzt nicht die Kämpfer vorn an der Front, sondern das sind die, die die Kämpfe koordinieren, steuern, führen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die erste und zweite Führungsebene der Hamas weitestgehend vernichtet ist, ausgeschaltet ist für einen längeren Zeitraum, und das kann nicht sofort und spontan ersetzt werden. Natürlich ist es so, dass über einen längeren Zeitraum von Wochen auch dieses System sich wieder in irgendeiner Form wieder errichten lassen wird. Allerdings vergessen wir nicht, das ist unter Kontrolle bereits natürlich weitestgehend Israels. Hier kommt ein Aspekt dazu, der mir sehr wichtig erscheint, das ist der psychologische. Sowohl auf die Hamas selbst, wo natürlich langsam bewusst wird, dass unter Umständen die Hamas das tut, was Frankreich in den 30er Jahren geglaubt hat, tun zu müssen, mit der Maginot-Linie eigentlich den Krieg, des letzten, allerletzter Krieg zu kämpfen, in dem Fall des Ersten Weltkrieges, in dem die Hamas eben auch eine Art verbunkertes Stellungssystem im Süden des Libanon errichtet, von dem aus man eben Israel bekämpft mit ballistischen Lenkwaffen, Marschflugkörpern.
Die Hisbollah meinen Sie?
Ja. Die Hisbollah, ja. Ganz genau. Und Israel natürlich mittlerweile völlig andere Möglichkeiten hat, dem entgegenzuhalten. Das heißt, ich will damit sagen, dass die Führung der Hisbollah, was noch davon übrig ist und auch was jetzt unter Umständen in die Führungsstrukturen einfließt, sich immer mehr bewusst sein muss, dass alle ihre Bewegungen, all ihre Maßnahmen in Wirklichkeit für Israel, von Israel bekannt sind. Und das ist natürlich auch eine gewaltige Verunsicherung, nicht nur natürlich für die Führung, die ja jetzt peu à peu zu ersetzen ist, sondern auch für die Kämpfer der Hisbollah. Auf der einen Seite, denn wir haben ja bei der Ausschaltung, sagen wir mal so, von Ibrahim Akil, einem weltweit gesuchten Terroristen gesehen, dass kaum ist der sozusagen oberste Führer, militärische Führer ausgeschaltet, rückt der nächste nach, wird der schon wieder ausgeschaltet. Also das ist eine gewaltige psychologische Belastung der Strukturen der Hisbollah und in weiterer Folge natürlich auch für die Unterstützung der Bevölkerung des Libanon im Libanon ein Schlag, denn natürlich wollen die meisten Libanesen wahrscheinlich im Grunde genommen auch vor allem mit ihren Familien in Ruhe und gut leben und nicht unbedingt für die Hisbollah Verstecke anlegen, wo eben in Wohnhäusern, in Kellern, sich befinden und dann von dort teilweise auch Raketen abgefeuert werden, die dann natürlich durch israelisches Feuer gezielt getroffen werden.
Wie schlagkräftig schätzen Sie die Hisbollah gegenwärtig noch ein?
Im Moment ist außerdem, was wir ohnehin sehen, punktuell immer wieder mal die eine oder andere Rakete aus dem Südlibanon beziehungsweise vielleicht noch Zentrallibanon auf Israel, aus meiner Sicht die Hisbollah nicht weiter handlungsfähig. Wenn es Israel gelingt, diesen Druck, den es auch jetzt ja versucht aufrechtzuerhalten, wir sprechen ja von Angriffen von etwa um die 500 Toten, und das sind jetzt nicht nur Zivilbevölkerung, das weiß ich aus eigener Anschauung, auch aus früheren derartigen Schlägen in Israel, das ist mit Masse Hisbollah-Personal, sind Hisbollah-Kämpfer, dann ist die Hisbollah, wie gesagt, mit Ausnahme mancher punktueller Schläge aus dem Südlibanon heraus nicht mehr handlungsfähig.
Das heißt, die Hisbollah ist die Gefahr binnen weniger Tage relativ reduziert worden für Israel. Das heißt, die Handlungsfähigkeit ist sehr eingeschränkt.
Die Handlungsfähigkeit ist größtenteils stark eingeschränkt. Natürlich ist in einem sozusagen ins Eck stellen der Hisbollah oder ins Eck schubsen der Hisbollah immer die Gefahr verbunden, dass irgendwo in dieser sehr großen Organisation sich jemand findet, der unter Umständen noch es schafft, auch nach Israel einzudringen und dort den einen oder anderen Anschlag zu verüben, möglicherweise auch mit dem einen oder anderen besonderen Waffensystem, das noch zur Verfügung steht. Das halte ich theoretisch für möglich, in der Praxis für ganz, ganz schwer zu verwirklichen. Ich glaube, in dieser Phase haben die israelischen Streitkräfte die Möglichkeit, tatsächlich die Hisbollah ähnlich wie im Gazastreifen die Hamas als paramilitärische funktionierende Struktur auszuschalten. Allerdings, dazu noch ergänzend, das heißt, dass die israelischen Streitkräfte den Druck aufrechterhalten müssen. Mhm. Wenn dieser nachlässt, wird die Hisbollah jede Möglichkeit nutzen, sich wieder zu regenerieren und reorganisieren.
Warum macht die Hisbollah das? Die mussten das ja wissen, dass der Druck so groß wird. Das ist ja eine Kamikaze-Aktion, vor allem Nach dieser Pager-Attacke musste man doch wissen, dass eine größere Operation folgen wird. Wie lange lässt sich das auch noch aufrechterhalten? Sie haben es ja vorher gesagt, die Motivation der Kämpfer, respektive aus dem Iran oder aus Syrien oder aus befreundeten und unter Anführungszeichen Ländern, kommt jetzt kaum bis keine Unterstützung. Was heißt das jetzt auch für den Führer Nasrallah? Sind da die Tage gezählt? Versucht man denn zu eliminieren?
Eine dramatische Situation für die verbliebene Führung der Hisbollah tatsächlich. Es ist ja auch die Reaktion des Iran bis jetzt eigentlich erstaunlich verhalten.
Wie erklären Sie sich das?
Weil der Iran selbst natürlich sozusagen eine Art Feststellung des Schadens derzeit durchzuführen hat, nämlich des Schadens, der teilweise auch auf einer der israelischen Aktionen auf dem eigenen Territorium entstanden ist, vor allem aber natürlich auch jetzt der Situation im Libanon. Da steckt ja sehr viel an iranischem Geld, sehr viel an iranischen Mitteln drin. Und die Frage für den Iran ist natürlich ganz klar, können wir uns das weiterhin in dieser Intensität leisten? Unter den gegebenen Voraussetzungen wollen wir das überhaupt tun? Kosten-Nutzen-Rechnung wird ganz sicherlich angestellt. Wobei das immer natürlich beim Iran im Kontext des starken religiösen Überbaus zu sehen ist, mit der entsprechenden Ideologie, dass Israel eben zu vernichten wäre, also teilweise Teil der Staatsideologie im Iran, wie wir wissen, und die natürlich davon abhängigen Gruppierungen in Syrien, im Irak, letztlich bis zu den Houthis im Jemen, die ja auch Unterstützung beanspruchen, denn für den Iran ist natürlich, sind diese Gruppierungen ja mehr oder weniger eine Stellvertreterarmee. Der Iran selbst hat ja mit Ausnahme seiner Raketen größerer Reichweite keine wirklichen direkten Wirkungsmöglichkeiten Richtung Israel. Eine Landoffensive des Iran ist aus meiner Sicht oder wäre aus meiner Sicht von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Sie haben vorher schon gesagt, diese Pager-Attacke, die ja weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Israel hat sich bis dato noch nicht dazu bekannt, aber es ist anzunehmen, dass hier der Mossad dahinter steckt. Können Sie uns erklären, wie so eine Operation funktioniert in der Größenordnung, dass das niemand mitbekommt? So ist es ja einzigartig, glaube ich, in der Geschichte bis jetzt. So etwas hat es noch nie gegeben. Also ich glaube, 2.000 Pager, die zur gleichen Zeit explodieren. Da ist ja eine ungeheure logistische Vorbereitung, muss da dahinter stecken. Wie funktioniert sowas? Wie kann man sowas durchführen, dass es vor allem niemand merkt? Ne?
Es ist tatsächlich eine sehr bemerkenswerte Operation, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mir selbst ist ja keine andere nachrichtendienstliche Operation oder Spezialoperation bekannt, die in einer ähnlichen Präzision zeitlich und räumlich abgestimmt verlaufen wäre, mit in Wirklichkeit so wenig, um dieses doch hässliche Wort zu gebrauchen, Kollateralschaden wie möglich. Bei einer derartig großen Operation im Vergleich zur Dimension der Operation sind die Unbeteiligten zu Schaden gekommen, sehr wenig. Tatsächlich eine gewaltige Planungsleistung. Aber nicht nur Planung, hier steckt natürlich auch gewaltige Technologie dahinter. Nach den bisher vorliegenden Informationen, im Übrigen soll angeblich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das sozusagen eine Sympathieinformation sein soll oder sympathiefördernde Information sein soll, soll ja die eine relativ junge Mossad-Mitarbeiterin die Idee gehabt haben, diese Phase auszunutzen, wo die Hisbollah begonnen hat, ihre Smartphones und Handys auszutauschen und eben sich Pager zu bedienen. Eine Schwächephase, ganz klar, weil Smartphones waren offenbar nicht mehr vertrauenswürdig aus Sicht der Hisbollah, wo ich der Hisbollah ausnahmsweise Recht geben muss, das war sie nicht mehr, und das eben durch Pager zu ersetzen. Und offensichtlich ist es gelungen, in diese ganze Beschaffungskette der Hisbollah möglicherweise sehr wohl auch eigene Konfidenten einzuschleusen, eigene Agenten einzuschleusen und mehrere Lieferungen dieser Pager. Und
wir reden ja von tausenden Geräten.
Oder? Genau, durch eigenproduzierte Geräte zu ersetzen. Das heißt, das ist nicht irgendwo gekauft worden, sondern das ist über Firmen, über Tarnfirmen oder Scheinfirmen.
Das heißt, die Geräte sind gebaut worden extra so und nicht aufgeschraubt und der Sprengstoff Correct. Rein, Nein. sondern die sind schon also, auf Lager gewesen.
Ganz genau. Also die plausiblen Informationen, die es darüber bis jetzt gibt und plausibelsten, sind einfach die, dass die sehr wohl in Israel oder von Israel produziert wurden, im Ganzen nicht aufgeschraubt, sondern einfach verklebt, beziehungsweise wie es bei modernen Geräten eben auch ist, fugenlos mehr oder weniger. Und offensichtlich gab es, und die wurden dann angeliefert sozusagen als Pager und offenbar verteilt. Und es gab ganz offensichtlich von der Hisbollah keine Kontrolle dieser Pager, wobei möglicherweise auch die Möglichkeiten der Kontrolle relativ schwer waren, weil das Öffnen möglicherweise nicht ganz so leicht war, ohne ein derartiges Gerät auch zu zerstören. Und man hat in diese Geräte dann offenbar sowohl Sprengstoff sehr hoher Explosivität implantiert und eben auch entsprechende Sender, die dann, so sagt man, das sind die letzten Informationen, die wir haben, nicht nur synchron in den meisten Fällen, sondern sogar auch ganz gezielt zur Explosion gebracht werden konnten, wo man gemerkt hat, da ist er jetzt in einer Umgebung, wo es mehrere unbeteiligte Personen befindet, dann eben nicht. Und sobald der eben in einer Situation war, wo die unbeteiligten Personen im Abstand von mehreren Metern standen, dann wurde eben gezündet, genau, um diese Kollateralschäden zu verhindern.
Das heißt aber zusammenfassend, Ihrer Information nach, sind die produziert worden, wir sagen jetzt mal der Mossad, ohne dass wir es wissen, in einer Fabrik und gegen die echte Lieferung ausgetauscht worden und ist dann nicht kontrolliert worden und so hat man die Sprengung durchführen können.
Genau so ist es und da gab es eben mehrere Zwischenhändler sozusagen, wo zumindest einer davon das volle Vertrauen der Hisbollah offenbar genossen hat. Und so kam es eben zum Einschleusen dieser tausenden Gerätschaften. Und was bemerkenswert ist, ist tatsächlich, Sie haben es ja erwähnt auch, es gab offensichtlich keine ausreichende Kontrolle durch die Führungsstruktur der Hisbollah, die an sie selbst gerichtete Lieferung von technischen Geräten zu kontrollieren beziehungsweise auf Manipulation zu untersuchen. Und das ist schon natürlich auch, wirft ein bestimmtes Licht auch auf die Logistikstruktur der Hisbollah.
Das heißt, Hisbollah ist natürlich durch diesen Vorfall, sagen wir mal so, nachhaltig geschwächt. Jetzt kommen noch die Angriffe oder die Operation von Israel. Glauben Sie, dass Bodentruppen eingesetzt werden müssen?
Das ist genau die Frage, die wir uns alle jetzt stellen im Moment, klarerweise. Ich habe bis vor wenigen Wochen immer davon gesprochen, dass es wahrscheinlich notwendig sein wird, auch Bodentruppen einzusetzen. Am Beginn des Interviews haben wir darüber gesprochen, dass eben es vermutlich Ziel der Israels sein wird, die Hisbollah eben zu isolieren, sprich also vom Nachschub abzuschneiden, die Logistikketten zu unterbrechen.
Aus Syrien.
Aus Syrien, aus dem Iran, über Syrien, über den Irak, möglicherweise auch über Jordanien. Was weniger wahrscheinlich ist, aber jedenfalls für diese anderen dichten und leistungsfähigen Logistikketten versucht Israel bis jetzt nach wie vor diese Unterbrechung aus der Luft. Hier gibt es sehr leistungsfähige israelische Möglichkeiten, sehr moderne Jets, die modernsten, die es auf der Welt derzeit gibt, über die verfügt auch Israel. Und wenn das gelingen sollte, ausreichend.
Das heißt, dass man aus der Luft die Kontrolle,
dann aus der Luft die Kontrolle umgehen. Und aus der Luft auch die Vernichtung dieser Logistikknoten und Lager und so weiter in ausreichender, aus israelischer Sicht und nach israelischer Beurteilung ausreichender Form bewerkstelligen kann, dann werden keine Bodentruppen eingesetzt werden. Israel hat ja spätestens seit 2006 eben sehr negative Erfahrungen mit dem Einsatz von Bodentruppen im Libanon. Allerdings muss man sagen, damals war das noch eine andere Hisbollah und nicht so geschwächt wie heute. Gegen eine Hisbollah im aktuellen Zustand, jetzt Ende September 2024, würde auch eine Bodenoperation Israels vermutlich anders aussehen und vermutlich erfolgreicher verlaufen als 2006. Allerdings ist eine Bodenoperation auch immer mit noch mehr, sagen wir mal, Desinformation und Propaganda auch von der anderen Seite verbunden. Und Israel wird natürlich schon versuchen, sozusagen sein Standing in der Weltöffentlichkeit auch gegenüber den Verbündeten, die im Übrigen sehr treu zu Israel stehen, auch jetzt noch diese Position nicht zu schwächen.
Jetzt ist gerade die UNO-Generalversammlung in New York und von allen Seiten wird gewarnt, dass das einen Flächenbrand auslösen könnte, dass es mehrere Staaten sein können, eben den Iran haben wir gerade besprochen, die da eingreifen können. Glauben Sie das auch oder ist Amerika so präsent derzeit vor den Küsten Israels mit diversen Flugzeugträgern und auf ihren Militärbasen, dass das relativ lokal begrenzt gehalten werden kann.
Ich sehe mehr Flächenbrand, als er es ohnehin schon ist, als relativ unwahrscheinlich an. Tatsache ist, trotz aller Kritik, die natürlich pflichtschuldigst, darf ich mal sagen, geübt wird politisch am Vorgehen Israels, am militärischen Vorgehen Israels, bleibt, wie vorher auch bereits angesprochen, die Unterstützung, die konkrete militärische Unterstützung der Alliierten und Freunde Israels sehr aufrecht und sehr strukturiert. In diesen Tagen, gestern oder vorgestern zum Beispiel, ist einer der größten Flugzeugträger der USA in Norfolk ausgelaufen, in Richtung Mittelmeer und Rotes Meer, der Harry S. Truman. Damit ist ein weiterer leistungsfähiger Flugzeugträger im Raum. In Wirklichkeit kann keine andere Macht sozusagen sich leisten, hier das, was ohnehin schon brennt, noch zu erweitern. Aber das, was brennt, kann natürlich beeinflusst werden. Wir sprechen eben von nach wie vor dem islamischen Dschihad im Irak bzw. in Syrien. Wir sprechen von den Houthis im Jemen, die natürlich nach wie vor auch alles begrenzt, aber natürlich in der Gesamtheit doch beachtlich. Man wird auch eben warten müssen, was der Iran konkret entscheidet, wie er sich jetzt positioniert. Das ist eine deswegen so entscheidende Frage, weil wenn er sich nämlich weiter so positioniert wie jetzt, sozusagen gefasst und eher ruhig, dann wird natürlich seine Position und Rolle als Schutzmacht dieser terroristischen Gruppierungen erheblich geschwächt werden. Das heißt, er wird vermutlich das eine oder andere an Unterstützung glaubwürdig darstellen müssen. Da denke ich also eher im Moment an die Houthis beziehungsweise den islamischen Dschihad, allenfalls auch das Assad-Regime, wobei auch deren Wirkungsmöglichkeiten
relativ begrenzt,
jedenfalls Richtung Israel relativ begrenzt sind. Sprechen vielleicht immer wieder von Stützpunkten der Alliierten Israels, USA. Wir sprechen unter Umständen von Seezielen, die da im östlichen Mittelmeer auflaufen. Aber ich glaube nicht, dass dieser berühmte Flächenbrand ausbrechen wird.
Wenn wir jetzt noch einen Blick auf den Gazastreifen werfen, die Hamas ist fast oder sehr geschwächt und agiert nur mehr im Untergrund. Es gibt auch Berichte, dass der Führer der Hamas Sinwar vielleicht sogar getötet worden sind. Da gibt es jetzt Untersuchungen, ob das tatsächlich so ist. Es sind aber nur immer über 100 Geiseln gefangen. Was hat Israel jetzt noch für Möglichkeiten im Gazastreifen? Wie kann man dort noch agieren? Beziehungsweise was muss gemacht werden, um die vielleicht noch lebenden Geiseln zu befreien?
Ja, je weniger die Strukturen der Hamas noch verfügbar sind, beziehungsweise wirksam sind im Gazastreifen, desto einfacher wird es graduell für Israel natürlich, alle Tunnels und auch die letzten Tunnels noch ausfindig zu machen, zu identifizieren und zu untersuchen. Und wir gehen einfach davon aus und müssen davon ausgehen, dass die noch lebenden Geiseln eben dort gefangen gehalten werden. Sie haben es angesprochen, es gibt eben das Gerücht, dass Sinwar ebenfalls unter den Getöteten wäre. Auch das wäre, ich meine, fast ein letzter gewaltiger Schlag gegen das Führungssystem der Hamas. Was dann noch übrig ist von der Hamas, ist eigentlich nicht mehr wirklich in der Lage, hier das israelische Vorgehen aufzuhalten. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass es eher eine Frage von Tagen und Wochen ist, bis tatsächlich Gewissheit über das Schicksal der letzten Geiseln besteht. Es gibt eine alarmierende Aussage aus israelischer Quelle, dass eben nur mehr die Hälfte der Geiseln am Leben sein würde. Selbst wenn das stimmt, sind es Menschenleben, jedes einzelne Menschenleben, das, wo es sich mehr als lohnt, alles zu unternehmen, um das noch zu retten. Und das tun die Israelis auch, erfahrungsgemäß. Und das wird jetzt versucht werden, Tunnel für Tunnel durchzugehen, unter Umständen auch verschüttete Teile zu öffnen und zu sehen, ob unter Umständen dort noch Spuren von Leben zu finden sind. Das ist im Moment die wichtigste Aufgabe der israelischen Kräfte, die dort noch im Einsatz sind.
Es gibt immer wieder Gerüchte, dass westliche Staaten Israel keine Waffen oder Munition mehr liefern. Wie stark ist die Armee wirklich und ist das Das geht jetzt seit einem Jahr, beziehungsweise wie lange hält das ein Land aus, auch was den Iron Dome betrifft. Das sind ja Milliardensummen, die da mittlerweile gebraucht werden. Also wie lange kann Israel diese militärische Dominanz noch aufrechterhalten?
Israel kann das noch sehr lange aufrechterhalten. Die Frage ist weniger das Gerät, die Waffensysteme, das Material, die Munition, sondern das aus meiner persönlichen Sicht ist eher das Problem die Frage der Anzahl der im Dienst gehaltenen Soldatinnen und Soldaten. Wir sprechen ja von einer Bevölkerung von etwa 8 bis 9 Millionen Einwohnern und Rinnen und davon sind ja nach unterschiedlichen Angaben 350 bis 500.000 konkret im Einsatz. Da müssen im Hintergrund aber noch mehr auch für die Unterstützung sorgen und ablösen, vor allem dann in weiterer Folge. Das ist für Israel eine gewaltige Belastung, eine gewaltige menschliche Belastung. All diese eingesetzten Soldatinnen und Soldaten haben ja auch Familien, so wie auch die Familien der Geiseln. Und vor allem ist das natürlich eine Belastung auch für die israelische Wirtschaft. Israel hat selbst eine sehr leistungsfähige Rüstungsindustrie, das wird im Westen sehr oft übersehen. Zum Beispiel was die Produktion von Panzerwaffen anbelangt, Panzern anbelangt. Vor allem aber natürlich auch, was Elektronik anbelangt, was Lenkwaffen anbelangt und ähnliches mehr. Stichwort eben auch Iron Dome, Arrow und so weiter. Wo ja sogar Europa hofft, mit Israel kooperieren zu dürfen, ja, das sogar Sky Shield zum Beispiel. Was aber natürlich wichtig ist, dort wo Israel sich auf Waffensysteme abstützt, die sozusagen original von Verbündeten bis jetzt geliefert wurden, ist Israel tatsächlich auch weiterhin auf die Belieferung angewiesen. Da sprechen wir vor allem von Bewaffnung für die sehr modernen amerikanischen Kampfjets F-35 und ähnliches mehr, auch von der einen oder anderen Lenkwaffe. Also wenn die USA hier einen Lieferstopp verhängten, wäre das für Israel natürlich dramatisch. Ich sage jetzt mal, hier sitzend, das wird nicht der Fall sein, trotz eben der politischen Kritik, die auch aus den USA immer wieder ertönt. Auch Frankreich ist da sehr laut an vorderster Front. Ich glaube, Ihre Bemerkung und Ihre Frage bezieht sich ja hauptsächlich auf Frankreich. Deutschland hält sich das ja zurück, aus gutem Grund, wie ich meine. Deutschland wird jetzt keinen Lieferstopp verhängen. In letzter Konsequenz ist es so, das Bild, das sich mir bietet, dass es natürlich so quasi freundschaftliche Kritik an Israel immer wieder gibt, die teilweise auch im innenpolitischen Interesse vieler Länder ist, wo man also die Opposition aus islamischen Hintergrund eben möglichst nicht aufscheuchen will oder erzürnen will oder gar anstacheln will, aber in Wirklichkeit ist es schon noch nach wie vor eine ständige, feste Unterstützung des Staates Israel.
Letzte Frage, der 7. Oktober jährt sich in knapp 3 Wochen. Sehen Sie oder wagen Sie eine Prognose, wann es zu einem Waffenstillstand kommen könnte, sowohl jetzt im Libanon als auch im Gazastreifen?
Ich sehe im Moment für die nächste Zeit bis 7. Oktober kaum eine Möglichkeit für einen Waffenstillstand, weil einerseits, bevor es zu keiner Geiselbefreiung kommen kann, kann es aus israelischer Sicht keinen Waffenstillstand geben. Die Frage ist, wie viele Geiseln sind noch am Leben, werden dann noch in den nächsten Wochen als am Leben befindlich auch befreit. Das Zweite ist natürlich, dass die Schwächung möglicherweise sogar Eliminierung jedenfalls der Kampfstrukturen der Hamas noch andauern wird. Das ist nicht von heute auf morgen möglich. Wir wissen ja, dass grundsätzlich man davon spricht, dass die Hisbollah etwa 150.000 ballistische Lenkwaffen hat. Das halte ich mittlerweile für stark übertrieben, vor allem nicht der modernen Art. Hier hat Israel in den letzten Tagen sehr, sehr viel zerstört. Israel scheint sehr gut zu wissen, wo die Hauptlager sind. Trotzdem wird diese Operation andauern, bis eben die israelische Führung feststellt, jetzt ist die Hisbollah so weit zerschlagen in ihren militärischen Strukturen, dass für Nordisrael nicht mehr diese Gefahr besteht, wie sie in den letzten Monaten bestanden hat. Ich glaube daher nicht, dass das sehr schnell einen Waffenstillstand ergibt. Zu hoffen wäre es natürlich, aber da schließe ich mich von Winston Churchill an, der, glaube ich, wusste, wovon er spricht, als er, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, Es ist einfacher vorherzusagen, was im Mittleren Osten in 50 Jahren sein wird, als was in 2 Tagen sein wird.
Ein schönes Schlusswort. Dankeschön für das Gespräch.
Sehr gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.